Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus Simm.
Wir sind heute thematisch, zumindest am Anfang, in der Prätklinik, vor allem im Rettungsdienst unterwegs und stellen uns vielleicht einmal vor, dass unser Melder gerade geht, alarmiert. Wir haben Dienst als Notfallsanitäter, Sanitäterin oder auch als Notärztin oder Notarzt und lesen folgende Meldung. Chirurgisch 2, Treppensturz über 8 Stufen, 84-jähriger Patient, männlich, GCS 13. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Wiebke Brenneisen.
Und ich bin Dirk Hesse.
Wir beschäftigen uns in dieser Folge, wie schon gesagt, mit der notfallmedizinischen Versorgung des älteren Menschen, insbesondere des Polytraumas. Mein heutiger Gast ist Dirk Hesse. Er ist Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin, innerklinische Akut- und Notfallmedizin, darüber hinaus Telenotarzt und ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Kreis Warendorf und oberärztlicher Kollege am St. Franziskus Hospital in Münster. Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement, uns heute im Schwerpunkt das Polytrauma beim älteren Menschen nahezubringen und darüber zu sprechen. Und direkt als Einstieg die Frage, wenn du diese Meldung auf dem Melder sehen würdest und du bist auf dem Weg zum Einsatzort, welche Gedanken würden dir da durch den Kopf gehen?
Ja, erstmal Treppensturz. Die Höhe ist ja nicht gerade wenig, 8 Stufen. Da mache ich mir bereits Gedanken über eine vielleicht doch schwierigere technische Rettung aus dem Treppenhaus. Die sind ja häufig eng. Ich mache mir schon mal Gedanken über typische Verletzungsmuster, die ein Patient im Treppensturz haben kann und gerade der geriatrisch ältere Patient mit Treppensturz haben kann. Und dann natürlich zunehmendes Phänomen unserer Gesellschaft, dass alte Patienten noch häufig alleine leben und Frage, wie lange liegt er da schon und Liegetrauma haben kann.
Genau, das sind ja so die Klassiker, die einem dann so durch den Kopf gehen. Man fährt dann durch die Lande, bis man dann beim Einsatzort ist. Und das würde mir ganz genauso gehen. Aber vielleicht gibt's ja noch ein paar Aspekte, an die du denkst, ganz unabhängig vom Unfallmechanismus, wenn du das Alter des Patienten auf dem Melder siehst, also 84 Jahre. Was gibt's denn da vielleicht zusätzlich noch zu beachten?
Ja, ganz klar. Erstmal die Multimorbidität mit einer Multipharmazie beziehungsweise Medikamente, die natürlich auch noch relevant werden können. Da denke ich vor allem an die Gerinnungshemmer, die beim Sturzgeschehen wichtig sind. Und natürlich auch die physiologischen Veränderungen, die mit dem Alter einhergehen. Zum Beispiel eine herabgesetzte Gefäß- und kardiale Dehnbarkeit mit einer systolischen und diastolischen Dysfunktion, die im Normal- und Ruhezustand ganz gut kompensiert sind, aber im zunehmenden Schockgeschehen dann doch recht schnell überfordert sind. Gleichzeitig kann das im Stress durch das Trauma und eine Volumenbelastung bzw. Therapie durch uns zu einer kardialen Dekompensation und im schlimmsten Fall zum kardialen Pumpversagen führen. Gleichzeitig ist die pulmonale Reserve natürlich eingeschränkt. Die Patienten haben bei erhöhter Atemarbeit schnell eine muskuläre Erschöpfung aufgrund der geringeren Muskelkraft und natürlich eine erhöhte Aspirationsneigung durch reduzierte Husten- und Schluckreflexe. Worauf ich auch noch blicke, wenn ich an die Therapie durch uns denke, ist eine veränderte bzw. verlängerte Medikamentenwirkung durch eine andere Verteilung. Albuminmangel ist da das Stichwort. Und natürlich durch einen veränderten Metabolismus bzw. Elimination bei einer häufig bereits vorbestehenden Niereninsuffizienz.
Also viele Punkte, die wir natürlich immer bei unseren geriatrischen Patienten darauf achten müssen. Aber super, dass du das letztendlich nochmal so zusammengefasst hast, was ja ganz erhebliche Faktoren sind. Nun seid ihr am Einsatzort angekommen und es ist morgens um kurz vor 9 und dir stellt oder euch stellt sich folgende Situation dar. Ein älterer Herr liegt auf dem Rücken im Haus, also die Einsatzstelle ist nicht draußen, sondern eben im Haus, am Fuß einer Treppe auf einem Fliesenboden. Er hat einen Schlafanzug an und der Pflegedienst ist vor Ort, der hat ihn gerade so vorgefunden und hat dann sofort eben die 112 angerufen. Der Mann ist desorientiert, aber ansprechbar. Die Kollegen des RTWs sind zeitlich ein bisschen vor euch dort eingetroffen und sie haben sich schon mal dem Patienten natürlich gewidmet und ihn untersucht. Und geben dir nachdem ihr nochmal den mutmaßlichen Unfallmechanismus, also der Treppensturz, eben durchgegangen seid, geben sie dir folgende Angaben durch. AB, also Atemwege sind frei, SpO2 ist 95, die Atemfrequenz beträgt 14 pro Minute. C, der Blutdruck beträgt 95 zu 65 mm Hg, Herzfrequenz 80 die Minute. D, wie ja schon in der Meldung so ein bisschen angeklungen wurde, GCS ist 13. Und E, hier könnte sich vielleicht ein beginnendes Problem abzeichnen, die Temperatur ist 35,1. Eigentlich doch gar nicht so wild und erstmal alles stabil, oder? Was denkst du?
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Für mich ist C und D durchaus nicht in Ordnung.
Bevor wir darauf jetzt eingehen, was bei C und D problematisch sein könnte oder werden könnte, erstmal die Frage, wie würdest du jetzt ganz konkret weiter in der Praxis dort an dem Fuße dieser Treppe weiter vorgehen bei dem Patienten?
Ja, ich würde primär erstmal eine HWS-Immobilisation durchführen, falls noch nicht geschehen. Dann würde ich A, B, C, D, E nochmal reevaluieren, wie es im Trauma-Assessment notwendig ist. Und im Anschluss natürlich eine Anamnese durchführen, falls möglich durch die anwesende Pflegekraft noch durch eine Fremdanamnese ergänzen. Und schlussendlich natürlich eine Versorgung mit dem Zugang, eine Analgetikagabe. Da muss man darauf achten, dass man das entsprechend titriert, gerade bei geriatrischen Patienten. Und eine moderate Flüssigkeitsgabe und natürlich im Anschluss die Transportvorbereitung treffen.
Genau, wunderbar. Du hast das alles schon zusammengefasst. Nachdem ihr dann im Team den Patienten untersucht habt und versorgt habt, so wie du das geschildert hast, ihn immobilisiert habt, bleiben die genannten Kreislaufparameter also auch im Verlauf eigentlich so wie anfangs berichtet. Und im Weiteren habt ihr keine Hinweise gefunden, dass sich der Patient gravierende äußere Verletzungen zugezogen hat. Also er hat keine Prellmarken, das Becken ist stabil, der Thorax ist stabil in der Untersuchung und ihr seht so und habt auch keinen Anhalt auf Frakturen. Die Pupillenmotorik ist ebenfalls unauffällig. Und nun die entscheidende Frage an dich. Ihr seid, du hast gerade gesagt, Transportvorbereitung. Schockraumalarmierung, ja oder nein?
Ja, ganz klares Ja.
Warum?
Ja, ich sagte ja bereits, dass C und D problematisch sind und eher der Blutdruck von 95 zu 50 mm Hg ist schon unter 100 mm Hg und der GCS ist bei 13, was ja auch weit entfernt ist von 15. Und dementsprechend sind das nach den neu erschienenen Polytrauma-Leitlinien beim geriatrischen Patienten Schockraumalarmierungskriterien. Diese sagen nämlich, dass ein Blutdruck unter 100 mm Hg systolisch und ein GCS kleiner gleich 14 Schockraumalarmierungskriterien sind, unter anderem. Des Weiteren kommt noch dazu Fraktur eines oder mehrerer langer Röhrenknochen nach Verkehrsunfall oder zwei oder mehr verletzte Körperregionen. Das ist absolut sinnvoll, dass die Leitlinien diese spezielle Patientengruppe nochmal gesondert betrachtet haben, aufgrund der bereits eingangs erwähnten verringerten Kompensationsmöglichkeiten und dementsprechend einer angepassten bzw. früher eskalierenden Versorgungsstrategie.
Ganz genau, du hast die Kriterien genannt und auch warum die angepasst wurde. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, die damals durchgeführt wurde. Wir machen den Link zur Polytrauma-Leitlinie S3 2022 auch in die Shownotes. Gerne da nochmal reinschauen. Wenn ich das aber nochmal so rekapituliere, hättest du dann, wenn du jetzt den gleichen Patienten vor dir gehabt hättest, der aber deutlich jünger ist, zum Beispiel 50 Jahre, keinen Schockraum ausgelöst?
Nein, das hätte ich nicht. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an und auf die Dynamik der eingeschränkten Vigilanz meiner GCS von 13. Aber wenn das primär erstmal alles so stabil gewesen wäre beim jüngeren Patienten, wäre das für mich kein Schockraumpatient gewesen.
Noch vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. In der Leitlinie wird ja oft der Begriff geriatrischer Patient auch völlig zu Recht genannt. Und was ist ein geriatrischer Patient? Nur nochmal zur Wiederholung, also generell die Definition bezeichnet einen geriatrischen Patienten. Alle Patienten ab 80 werden als geriatrisch bezeichnet und Patienten, die eine geriatrie-typische Multimorbidität aufweisen. Was heißt das? Also ein Patient, der vielleicht etwas jünger ist, 70 Jahre und älter, plus eine Multimorbidität, wie sie eben in der Geriatrie typisch ist, wie beispielsweise eine Sturzneigung. Also wenn der Patient einen Rollator benötigt, weil er eben einen Schwindel hat oder immobil ist und eben daraus die Sturzneigung sich ergibt als Beispiel. Oder ein Patient mit einer Frailty, also eine erhöhte Vulnerabilität auf äußere Einflüsse. Oder ein Patient mit einer Sarkopenie. Das sind eben geriatrie-typische Erkrankungen, Syndrome. Und wenn die vorliegen, in Zusammenhang eben mit Patienten, die jünger sind als 80, also 70 plus, bezeichnet man das eben auch als geriatrischen Patienten. Das nur so als kleinen Einschub. Aber jetzt an dich nochmal die Frage, warum brauchen wir denn, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum braucht es denn überhaupt jetzt speziell aufs Polytrauma überhaupt angepasste Richtlinien für diese geriatrischen Patienten?
Ja, bei älteren Menschen hat der Körper halt geringere Kompensations- und auch Reaktionsmöglichkeiten als bei jüngeren Patienten und häufig reicht auch eine geringere Unfallkinetik aus, um relevante Verletzungen zu verursachen.
Kannst du da nochmal ein paar Beispiele nennen?
Ganz klassisch sind veränderte Kreislaufparameter unter Beta-Blocker-Therapie. So bleibt häufig zum Beispiel eine Tachykardie aus, falls der Patient sich im Schockgeschehen befindet. Wir haben auch aufgrund der langjährigen Hypertonie bei vielen älteren Patienten andere Zielwerte für die Normotonie. So muss zum Beispiel der systolische Blutdruck etwas höher gehalten werden als beim langjährig normotensiven jungen Patienten. Was mir auch noch einfällt, ist die Gefahr der okkulten Blutung unter einer Antikoagulationstherapie. Da ist nicht nur an das Abdomen zu denken, sondern natürlich auch an zerebrale Blutung, zum Beispiel das chronische Subduralhämatom. Oder wir haben eine eingeschränkte Lungenfunktion durch eine langjährige COPD plus eine Rippenfraktur, was relativ schnell in eine respiratorische Insuffizienz und im weiteren Verlauf natürlich in eine Pneumoniegefahr enden kann. Die Folge sind erhöhte Mortalität und Letalitätsraten bei geriatrischen Patienten gegenüber nicht geriatrischen Patienten bei vergleichbarer Verletzungsschwere. Und wir haben aufgrund der Unkenntnis der neuen Polytrauma-Leitlinie häufig eine Fehl- oder Untertriagierung, wenn keine altersadaptierten Kriterien angewandt werden.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Und ist denn das Thema, was wir heute besprechen, und du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, deshalb ist die Frage eigentlich redundant, überhaupt relevant für den Rettungsdienst? Weil ich denke so ein bisschen daran, dass vielleicht die älteren Menschen ja eigentlich nicht gerade die Gruppe sind, die sehr schnell auf Motorrädern unterwegs sind oder auch im Extremsportbereich unterwegs sind, wo ja die Unfallgefahr doch erheblich ist. Was denkst du?
Ja gut, mit der älter werdenden Gesellschaft nimmt natürlich auch die Aktivität in dieser Altersgruppe zu. Die sind ja erfreulicherweise auch immer fitter, auch im hohen Alter noch. Und gerade bei uns hier im schönen Münster fällt mir das Stichwort E-Bike ein, was auch nicht selten zu relevanten Unfällen führen kann.
Genau, ganz richtig. Die haben ja ordentlich Geschwindigkeit drauf.
Genau. Und das Traumaregister zeigt halt auch, dass ab dem 80. Lebensjahr bei der Hälfte der polytraumatisierten Patienten ein Sturz aus unter 3 Metern Höhe ursächlich war.
Genau, der dann zu viel schlimmeren Verletzungen führt, als man das letztendlich bei einem Jüngeren erwarten würde. Genau, völlig richtig. Kommen wir zurück zum Fallbeispiel. Der ältere Herr, ihr habt ihn für den Transport vorbereitet, er liegt nun im Rettungswagen und ihr seid, wie ihr ja schon besprochen habt, unter Voranmeldung unterwegs in die Klinik. Was ich noch euch verschwiegen habe, beziehungsweise was ihr schon längst rausgefunden habt, aber was ich noch nicht erwähnt habe und in der Anamnese fehlt, ist natürlich die Information über die Medikation des Patienten. Und die würde ich hier noch ergänzen. Also er nimmt einen Beta-Blocker ein, wie Soprolol, ein Antihypertensivum, das kann der Sartan, ein Statin, ein Diuretikum, Torasemid und ein Medikament zur Blutverdünnung und ein Faktor 10a Inhibitor, das Apixaban. Und du hast ja schon gesagt, ihr habt die Schockraumalarmierung ausgelöst, weil eben C und D pathologisch waren und damit die Kriterien für geriatrische Patienten erfüllt waren. Zu D, es stellte sich während der Fremdanamnese, die ihr ja mit der Kollegin des Pflegedienstes gemacht habt und auch nach Durchsicht des Krankenblattes heraus, dass der Patient an einer Demenz erkrankt ist und ja unter Umständen aus diesem Grunde desorientiert ist oder sein könnte. Das ist ja durchaus kein Einzelfall, dass ältere geriatrische Patienten dement sind. Welche Herausforderungen ergeben sich denn deiner Meinung nach für die Arbeit im Rettungsdienst bei diesen speziellen Patienten oder könnten sich daraus ergeben?
Ja, gerade für den speziellen Fall oder im Allgemeinen ergeben sich zwei Herausforderungen. Das erste ist sicherlich die Kommunikation und die Anamneseerhebung bei solchen Patienten, die ja häufig erschwert bzw. manchmal auch nicht verlässlich ist. Dementsprechend auch der Umgang mit dem Patienten, und es besteht sicherlich bei vielen auch eine Unsicherheit im Umgang mit geriatrisch oder vielmehr dementen Patienten. Die zweite Herausforderung, die sich ganz speziell in diesem Fall ergibt, ist das kognitive Defizit. Ist das schon vorbestehend oder ist es akut und Ausdruck einer Pathologie?
Genau, das ist das Entscheidende. Und wie würdest du da ganz konkret vorgehen oder hast du da eine Herangehensweise oder einen Vorschlag?
Ja, zu beiden Punkten kann man sagen, dass die Fremdanamnese und die Angehörige da eine ganz große Rolle spielen. Also letztendlich die Informationen verlässlich kriege ich häufig durch Angehörige oder Pflegepersonal vor Ort. Und die Personen kann ich auch gleichzeitig nutzen im Umgang mit den Patienten. Weil das sind vertraute Personen, die kennen die Patienten und dementsprechend fühlen sie sich dort sicher und geborgen. Und die können mir auch helfen, einzuschätzen, ob das D-Problem nicht akut oder vielleicht doch aufgrund der Demenz schon so vorbestehend ist. Dementsprechend kann man sich halt überlegen, ob man, wenn das möglich ist, den Angehörigen als Transportbegleitung hinten mit dem RTW sitzen zu lassen.
Genau, damit er einfach eine vertraute Person dabei ist, und da ergeben sich sicherlich auch viele Erleichterungen eben fürs ganze Team. Man hat gleichzeitig einen Ansprechpartner und der Patient fühlt sich eben so ein bisschen, ja, deutlich sicherer, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich sicherer, eben weil das bekannte Gesicht neben ihm sitzt. Und eine kleine Ergänzung von mir noch zum Thema Kommunikation. Viele der älteren Patienten und Menschen sind ja angewiesen auf ein Brille- und Hörgerät bei einer Schwerhörigkeit, bei einer Sehminderung. Und da wäre nochmal der Hinweis, wenn möglich, wenn es irgendwie geht, dass man diese Hilfsmittel so lange am Patienten belässt, wie es eben geht. Sicherlich, manchmal ist es vielleicht ein bisschen schwierig mit der Lagerung und mit der Immobilisation, gerade mit der HWS-Immobilisation. Aber wenn es irgendwie geht, nicht einfach rausnehmen, weil man es halt immer rausnimmt, weil die Patienten einfach uns nicht verstehen können und wir uns auch eben mit den Patienten nicht unterhalten können. Und wenn man sie rausnimmt, genauso wichtiger Hinweis, dann bitte mit ins Krankenhaus nehmen oder in die weiterversorgende Abteilung bitte mitgeben.
Ja, zum Thema Anamnese habe ich auch noch was anzumerken. Und zwar ist das häufig die letzte Möglichkeit, Informationen für die weitere Versorgung in der Klinik zu erlangen. Und dementsprechend muss diese durch den Rettungsdienst ausführlich und umfassend erhoben werden. Angehörige können da sicherlich auch zu beitragen. Aber schlussendlich gehören gezielte Fragen nach einer Patientenverfügung oder Ähnliches, gerade beim älteren Patienten, für mich für eine vernünftige Rettungsdienstanamnese dazu. Nur so kann, falls die Situation sich im weiteren Verlauf verschlechtert, eine nicht mehr gewünschte Übertherapie verhindert werden. Wir sind als Rettungsdienst die letzte Kommunikationsbrücke für die Klinik.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, genau, weil wir ja da immer davon ausgehen müssen, dass sich der Patient ja auch verschlechtert und vielleicht auf dem Transportweg oder wir eben Maßnahmen ergreifen müssen, dass der Patient nicht mehr kommunizieren kann. Das finde ich gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist und auch nochmal explizit auf Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht eingegangen bist, dass man da dran denkt. Unser Patient aus unserem Beispiel ist allerdings jetzt zum Glück stabil, er verschlechtert sich nicht. Allerdings klagt er über Schmerzen im Rücken und an der linken Thoraxseite von Anfang an. Vermutlich, ihr habt ja keine äußeren Prellmarken gesehen, also habt da jetzt keinen Verdacht einer Fraktur geäußert, aber man muss ja schon vermuten, dass das starke Prellungen sind nach diesem Trauma, eben dieses Treppensturz. Wie würdest du konkret analgetisch therapieren und würdest du überhaupt analgetisch therapieren? Aber ich denke, die Frage stellt sich hoffentlich nicht, aber wie würdest du therapieren?
Nein, auf jeden Fall analgetisch therapieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage beim geriatrischen Patienten, wie therapiere ich sinnvollerweise analgetisch? Man kann natürlich anfangen mit den Stufe 1 Analgetika, je nachdem, was man in so einem eigenen Rettungsdienstbereich vorhält, sei es Novalgin, Paracetamol oder Ähnliches, und versuchen damit die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Falls das geht, sehr gut. Falls das nicht geht, muss man natürlich entsprechend therapieren und den Patienten schmerzfrei bekommen. Da ist natürlich je nach Rettungsdienstbereich Fentanyl versus Morphin versus Ketanes, Midazolam oder vielleicht auch noch Peritramid möglich. Wichtig bei all den Medikamenten ist mir zu sagen, dass man mit einer niedrigen Dosierung startet. Die Standarddosierung von den Medikamenten, die immer angegeben sind, die beziehen sich auf den normalaltrigen Menschen, und dass man dann vielleicht mit einer niedrigen Dosierung startet und sich langsam rantitriert, bis der Patient schlussendlich schmerzfrei ist. Weil häufig reagieren alte Patienten dann doch stärker auf das Miazolam oder auf das Ketamin mit einer Atemdepression, genauso auf die Opiate.
Genau, hier auch nochmal guter Stichwort, eben die verlängerte Kreislaufzeit. Also da wirklich langsam beginnen. Man kann ja auch gut und gerne an die Maximaldosis letztendlich, die erlaubt ist, rangehen, aber vielleicht einfach ein bisschen in 2 oder auch 3 Einzeldosen. Da nochmal der Leitsatz eben Start Low, Go Slow und der Hinweis auf unseren Podcast Analgetika-Therapie.
Genau, aber wichtig ist, dass man analgetisch therapiert und nicht Angst hat vor Nebenwirkungen, die bei älteren Patienten häufiger auftreten können, zum Beispiel beim Midazolam. Letztendlich ist eine nicht 100% passende Schmerztherapie für den geriatrischen Patienten besser als gar keine Schmerztherapie. Nehmt da das, was ihr kennt und mit dem ihr euch auskennt.
Genau, auf jeden Fall, das kann ich nur so unterstützen und unterstreichen. Ihr seid nun mit dem Patienten im Krankenhaus angekommen. Der letzte gemessene Blutdruck war 90 zu 55 mm Hg bei einer Normofrequenz. Alle anderen Parameter waren unverändert. Ihr werdet im Schockraum erwartet. Nach der Übergabe und Umlagerung des Patienten übergebt ihr ihn in die Obhut der Kollegen. Und während ihr noch eure Dokumentation abschließt, bekommt ihr so am Rande mit, dass im FAST freie intraabdominelle Flüssigkeit zu sehen war und die Kollegen sich entschieden haben, doch noch zur genauen Lokalisation der Blutung und Vervollständigung der Diagnostik unter der Therapie mit dem blutverdünnenden Medikament, dem Apixaban, eine sogenannte Polytraumaspirale, also ein CT von Kopf bis mindestens Becken durchzuführen, in der sich dann eine Blutung der Milz zeigt. Und die weitere Versorgung sieht dann so aus, dass der Patient dann eben zügig in den OP verbracht wird. Eine Frage an dich, Dirk, als Anästhesist. Wir sind ja jetzt innerklinisch oder als Notfallmediziner. Welche Therapieoptionen hätten wir denn jetzt in Hinblick auf die Einnahme des Apixabans oder generell eben der Noax in diesem Fall?
Ja, das spezifische Antidot Adexanet Alpha für das Rivaroxaban oder auch das Apixaban hat in den USA seine Zulassung verloren und auch in Europa ist es zunehmend in Verruf geraten und ich würde tatsächlich eher mit Gerinnungs- oder Plasmapräparaten therapieren und das nach Möglichkeit nach einer durchgeführten Point-of-Care-Gerinnungsdiagnostik, wie zum Beispiel mit einem Rotem oder ähnliches.
Wenn wir Rotem nicht zur Verfügung haben, was wir ja auch in kleineren Kliniken vielleicht nicht unbedingt haben, hast du da noch jetzt eine Dosierungsempfehlung, wie man es letztendlich antagonisieren könnte?
Ja, nicht direkt antagonisieren, aber therapieren mit zum Beispiel PPSB 25 bis 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht und dann bei Nichterfolg nochmal wiederholen mit gegebenenfalls 25 Einheiten pro Kilogramm.
Genau, also so eine bisschen höhere Dosierung, darauf wollte ich nochmal hinaus, als wenn man es letztendlich jetzt bei einer spezifischen Therapie, wenn man das PPSB geben würde. Ja, Dirk, machen wir ein kurzes Debriefing. Bist du mit dem Ablauf des Einsatzes und insgesamt zufrieden oder hast du Anmerkungen?
Ja, ich bin zufrieden. Das wird sicherlich eine zukünftig wachsende Herausforderung aufgrund des demografischen Wandels, dass wir mehr mit älteren Patienten auch im Rettungsdienst zu tun haben werden.
Und jetzt eine Frage an dich als ärztlicher Leiter Rettungsdienst. Müssen wir denn auf diesem Gebiet überhaupt oder sollten wir dieses Thema mehr in die Ausbildung der ärztlichen, aber auch der nichtärztlichen Kollegen im Rettungsdienst da einen Schwerpunkt drauf setzen oder das mehr in diese Ausbildung oder in die Curricula integrieren?
Ja, unbedingt. Es muss eine Sensibilität für diese besondere Patientengruppe geschaffen werden. Und das wird ja auch häufig schon angeschnitten in den Buchstabenkursen ATLS, ALS als extra Lernblock. Aber auch in die Ausbildung der Notfallsanitäter muss das Einzug finden. Und da gibt es ein ganz nettes Curriculum für Paramedics. Das können wir auch mal in die Shownotes packen, was letztendlich nicht aus Deutschland kommt, aber sicherlich auch für hier übertragbar ist. Und ich bin gespannt, wie die Ausbildung der Notfallsanitäter und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten in Zukunft aussehen werden.
Ganz genau, das mache ich sehr gerne und ist gerade jetzt dieses Jahr frisch publiziert worden, von federführend von Frau Professorin Singler und ist dann der Link in den Shownotes zu finden, lohnt sich da einmal reinzugucken. Ja, lasst mich vielleicht am Ende noch ein Fazit ziehen und den wichtigen Themenkomplex Polytrauma und Versorgung des älteren Menschen im Rettungsdienst ein bisschen zusammenzufassen. Wir hatten es gerade schon gesagt, die Besonderheiten des älteren Menschen ist es ganz, ganz wichtig, das eben zu schulen und darauf aufmerksam zu machen. Welche Besonderheiten sind das? Du hattest es ganz am Anfang gesagt. Es ist natürlich aufgrund des Alters die eingeschränkten kardialen und pulmonalen Reserven, die verlängerte Kreislaufzeit, die veränderten Medikamentenwirkungen durch anderen Metabolismus, Stichwort Organinsuffizienzen. Zusätzlich kommen natürlich bei unseren älteren Patienten noch viele oder häufig eben viele internistische Begleiterkrankungen hinzu, die wir ja auch noch mit in unsere Therapie und in unser Gesamtkonzept mit einbeziehen sollten oder bedenken sollten. Und aus diesen genannten Faktoren ergibt sich eben nochmal diese erhöhte Vulnerabilität dieser besonderen Patientengruppe. Und da hat die Polytrauma-Leitlinienkommission eben 2022 darauf reagiert und hat die aktuellen Empfehlungen noch ein bisschen angepasst. Und die Kriterien, die du genannt hast und ich hier nochmal ganz kurz wiederholen möchte, eben speziell auf die geriatrie-typischen Erkrankungen oder speziell auf die geriatrischen Patienten eben angepasst. Das ist eben der systolische Blutdruck unter 100, der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in Kombination mit einem GCS kleiner gleich 14, zwei oder mehr verletzte Körperregionen und die Fraktur eines oder mehrerer Röhrenknochen nach einem Verkehrsunfall. Und wenn diese Kriterien vorliegen, ist es durchaus indiziert und auch ja notwendig, eben dann die Zielklinik zu informieren und eine Schockraumalarmierung durchzuführen. Zusätzlich sind wir nochmal am Ende drauf eingegangen, die Herausforderungen eines Patienten oder die eben vielleicht ein Patient mitbringt, der an einer Demenz erkrankt ist. Stichwort eben hier eingeschränkte Kommunikation und der Hinweis, gerne sowohl Hilfsmittel als auch Angehörige oder Begleitpersonen, die dem Patienten gut bekannt sind, mit ins Boot zu holen. Damit wären wir am Ende der Folge. Dirk, hast du noch irgendeine Ergänzung? Möchtest du noch irgendwas sagen ansonsten?
Nein, das war sehr ausführlich und vielen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist und wir über Polytrauma beim geriatrischen Patienten sprechen konnten. Danke dir für deine Mühe und für dein Engagement. Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, an alle, die den Podcast abonniert haben und ein großes Dankeschön auch an Pelle Wilhelm für die technische Aufarbeitung im Hintergrund. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen an podcast@sfh-münster.de. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich sage Tschüss.
Tschüss.